Radio Grischa Talk.
Willkommen zum Videocast 5050. Diesmal mit einem Repräsentant aus dem Glarnerland gibt der Ton in der Musikgesellschaft Molisa, aber auch in der FDP Schweiz.
Benjamin Mühlemann ist der Spürbotin Metzon Präsident, Co-Präsident des Liberalen Schweizers. Un parti ci perde con mince elezioni per percienz, co vol el evitar ce qua ia er in avantu schea. El is in pü, pel centun glaruna, ein til cosal dal stadis e vive con sia familia a Molis.
Ihre politische Laufbahn kommt daher, wenn ein frisch gelettetes Glarner-Tüchli suchen gerne im zweiten Teil des Gesprächs den Moment, wo es auch mal nicht so geschmeidig gelaufen ist. Herzlich willkommen, Benjamin Mühlemann.
Merci vielmals.
Bei Fnü Quia Prol 50-50. Wir starten in das 50-50 mit 10 Entweder-Oder-Fragen. Sie dürfen zweimal den Joker suchen und 50-50 sagen. Sie sagen ja, in jedem Interview das Rentenalter müsse steigen. Wo sehen Sie denn das Rentenalter für die Zukunft? Ist das 67 oder 69?
Wir sagen, es braucht eine Flexibilisierung. Eher 67.
Die bilateralen 3, also das EU-Paket, nach jetzigem Stand, ja oder für Sie immer noch nein?
Die Partei sagt vorläufig ja und für mich ja, schauen wir an. Sagen wir 50-50.
Okay. Reise nach Bern. Lieber im Zug oder lieber im Auto?
Klar im Zug.
Der Bundesrat vergrößern von 7 auf 9, ja oder nein?
Nein.
Vom Kanton Glarus auf den Vorabgletscher in Graubünden, das Seilbahnprojekt, das poppt ja immer wieder auf. Ist das gesponnen oder ist das eine gute Idee?
Eine spannende Idee, auf alle Fälle.
SVP oder Mitte?
Joker. FDP natürlich.
Zur Finanzierung der Armeeausgaben, die Mehrwertsteuer auf, ist das für Sie total tabu oder vielleicht doch ein bisschen diskussionswürdig?
Also für einen Moment sicher tabu.
Ein Windrad vor der eigenen Haustür, okay oder nicht okay?
Habe ich nicht gross Problem damit.
Neutralität neu interpretieren oder so wie bis jetzt?
So wie bis jetzt.
Und ist Politik ein Handwerk oder ist Politik ein Kampf?
Ein Handwerk.
Ist es vielleicht auch ein Krampf?
Nein, finde ich nicht. Ich finde, es ist wirklich ein Handwerk und hat ganz viele spannende Seiten. Natürlich hat es manchmal Herausforderungen, manchmal ist es streng, manchmal gibt es lange, heftige Diskussionen, aber ja, das macht es eben genau spannend.
Sie haben ja den Joker gezogen, den ich gefragt habe, SVP oder Mitte. Fühlen Sie sich denn keiner von diesen Parteien näher?
Nein, ich fühle mich sehr wohl in dieser Partei, wo ich bin, in der FDP. Das ist meine Heimat. Das für die Werte, die die FDP repräsentiert, brennt mein Herz. Und nein, also es käme für mich nie in Frage, da irgendwie einen Wechsel zu machen.
Und um sozusagen koalieren, um mit diesen Parteien zusammenzuarbeiten, mit welcher ist es angenehmer?
Also man sucht natürlich in der Politik muss man immer Mehrheiten finden und da sucht man immer irgendwelche Allianzen, Koalitionen, um am Schluss das Projekt, das man will, verwirklichen, um denen zum Durchbruch verhelfen. Es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, wer das ist. Also es gibt macht selbstverständlich viel mit den bürgerlichen Partnern, aber es gibt auch mal Projekte, wo man auch mit der linken Seite zusammenarbeitet. Also
aber wo schwenkt das Pendel mehr her?
Bina?
Mitte oder SVP?
Ich glaube, wir müssen einfach geradlinig unsere Politik verfahren und probieren, Mehrheiten zu finden mit verschiedenen Partnern zusammen.
Sie sind seit dem 18. Oktober vom letzten Jahr zusammen mit der Susanne Vincent Stauffacher Co-Präsident von der FDP. Also eine Doppelspitze für eine bürgerliche parteiische Premiere. Lassen Sie sich ein paar Monate und ein paar Erfahrungen später das erste Zwischenfazit suchen. Ich möchte beim Positiven anfangen. Mhm. Wo macht Ihr Amt Ihnen mehr Spass, als Sie gedacht hätten?
Wo das es mehr Spass macht? Im Austausch. So, eben mit der Co-Präsidentin. Also wir telefonieren jeden Morgen früh, wo wir so das Tagesgeschäft besprechen, was ist aktuell. Und das tut extrem gut. Ja, in dieser Maschinerie, in dem Hamsterrad, wo man zum Teil drin ist, mal so raus und mit jemandem besprechen, der auf der gleichen Linie ist.
Gibt es viel zu besprechen?
Ja, es läuft immer irgendetwas. Alle Wochentage der Bundesrat bringt seine Vorlagen, wo man sich dazu positioniert. Es gibt so viele Medienanfragen, täglich 1-2 Mal. Man ist mit Mitgliedern, mit Fraktionskolleginnen und Kollegen im Austausch.
Also, was haben Sie zum Beispiel heute Morgen besprochen?
Heute Morgen haben wir schon in die nächste Geländekammer geschaut, wenn man dem so sagen darf. Wir haben über Kampagnen diskutiert gegen Chaos-Initiative, die dann im Juni ja zur Abstimmung kommt.
In so einem Doppelpräsidium da verteilt man die Last auf zwei Schultern. Aber Sie haben es gesagt, der Bedarf an Absprachen ist auch grösser. Ist es für Sie dann immer klar, wer zu welchem Thema redet oder wer sozusagen die Entscheidung
hat? Nein, das ist es nicht. Im Grossen und Ganzen wissen wir, er macht so die Finanzthemen, Steuerthemen. Susan Vincent-Stauffacher, Co-Präsidentin, macht sicher eher die Energiethemen. Sie ist auch in der UREC, also in der Kommission, in der entsprechenden. So im Grossen und Ganzen tun wir uns abstimmen, aber vielfach auch funktioniert, also machen wir das ad hoc, wenn wir bestimmen, hey, das ist jetzt das Interview zu diesem Thema, das machst du. Und manchmal geht es auch zeitlich gar nicht anders auf. Also wir müssen eigentlich beide in allen Themen daheim sein.
Sie sind ja in der Öffentlichkeit sozusagen als unterschiedlich tickendes Duo bei der FDP dargestellt worden. Merken Sie das auch jetzt in den ersten Monaten?
Ganz im Gegenteil. Wir haben ja relativ spontan entschieden, dass wir es miteinander machen. Also nach einer langen Zeit über den Sommer, wo jeder sich individuell Gedanken gemacht hat, will ich mich engagieren für die Partei jetzt im Präsidium. Und sind dann zusammengehockt und haben gefunden, oh, das Match, das passt. Von der politischen Einstellung her, von den Werten, von der Art des Zusammenarbeiten. Nein, also es passt wirklich sehr gut.
Ich weiss, Sie kommen nicht in den Videocast und sagen, Sie streiten und diskutieren jeden
Morgen. Natürlich machen wir das.
Aber über was? Wo müssen Sie richtig diskutieren? Wo muss man sich da wirklich finden? Was sind das für Fragen, wo Sie sagen, da haben wir nicht von Anfang an die gleiche Meinung?
Also jetzt, es ist schon angesprochen worden beim EU-Dossier als Beispiel, wo man jetzt auch mal abwartet, was kommt denn von einer Vorlage vom Bundesrat. Das war ja die Vernehmlassungsstellungnahme, die unsere Delegiertenversammlung abgegeben hat. Und jetzt, ja, dort werden wir sicher heftige Diskussionen haben.
Aber es ist schwierig für Sie, weil Sie ja jetzt in der Partei in der Minderheit sind, oder? Susan Vincent-Stauffacher kann im Prinzip jetzt mal sagen, «Lass, ich habe ja die Partei hinter mir.»
Ja, das kann sie natürlich sagen, aber das hindert uns ja nicht daran, an diesem Projekt oder an dieser Vorlage, an diesem Geschäft intensiv zu arbeiten und auch das, was vom Bundesrat kommt, einzuordnen, zu beurteilen. Ich meine, die Minderheiten muss man ja auch mitnehmen, am Schluss in der Partei, in der Fraktion, und probieren, ja, das Beste daraus zu machen, sage ich mal.
Sie haben in einem Interview gesagt, Sie beklagen die Verrohung der politischen Debatte. Sie sind aber, indem Sie das Präsidium übernommen haben, ja ins Schaufenster gegangen. Also, wieso gehen Sie in das Schaufenster, das Ihnen nicht so passt?
Ich glaube, dass das habe ich explizit ja auch betont, wo wir uns beworben haben um das Co-Präsidium. Ich glaube, man kann auch einen Beitrag leisten, um eben die Verrohung der Debatte, das Getöse, das Geschrei, die Empörungsdiskussionen die ganze Zeit, um das auf eine andere Ebene wieder bringen. Ich glaube, da kann ich gerade als Glarner, ich komme aus einem Landsgemeindekanton, wo man eine andere Diskussionskultur hat, wo man einander zuhört, kann ich gerade als Glarner etwas beitragen.
Haben Sie denn da schon spürbar etwas bewirken können?
Ja, ich stelle auch fest, ich habe die Rückmeldung tatsächlich viel von Leuten, die genug haben, eben von dem Geschrei und vom Finger zeigen auf die anderen. Das höre ich viel, dass gut aufgenommen wird, ja, dass da jemand einen anderen Stil pflegt.
Sie haben jetzt das Negative an dieser Debatte betont. Man könnte aber auch sagen, heute wird mehr Klartext geredet, weniger um den heißen Brei herumgeredet, weniger Geschwurbel, weniger Samthandschuhe. Das sehen Sie nicht so?
Klartext reden finde ich grundsätzlich gut. Die Frage ist, c'est le ton qui fait la musique, oder? Mit welchen Kraftausdrücken stellt man den anderen Senkel? Was für ein Narrativ pflegt man? Also da gibt es durchaus stilistische Unterschiede, glaube ich.
Meine Wahrnehmung als Politinteressierte, so in den ersten paar Monaten von Ihnen, sind vor allem zwei Aussagen gewesen. Wir müssen mehr arbeiten und wir müssen mehr sparen. Glauben Sie wirklich, dass sich mit diesen zwei Aussagen Wahlen gewinnen lassen?
Ja, weil man eigentlich, wie soll ich sagen, der Bevölkerung kann aufzeigen, ich nehme das Beispiel Entlastungspaket 27. Es geht ja nicht einmal um Sparen, sondern es geht um das Abdämpfen von einem Kostenwachstum, von einem Ausgabenwachstum, das man bei den Bundesfinanzen hat. Und wenn man der Bevölkerung aufzeigen kann, dass man das Geld, wo zum Teil mit vollen Händen ausgegeben wird, dass man das gar nicht hat oder dass das über Steuereinnahmen, dass das gar nicht so reinkommt, dass die Schere immer weiter aufgeht, dass man das ja, also irgendjemand dann muss den Wunschzettel zahlen und am Schluss trifft es die Bevölkerung, trifft es das Portemonnaie von innen, von mir, wo immer mehr muss abliefern für staatliche Aufgaben, die zum Teil halt eben wünschbar sind. Und dass das am Schluss am Wohlstand nicht hilft, ich glaube, mit dem kann man schon reissieren. Ja.
Damit haben wir einen nahtlosen Übergang gemacht zur FDP, zu den Wahlen und zu der Strategie. Die FDP ist im Hinblick auf die nächsten Wahlen in eineinhalb Jahren sehr unter Druck, und zwar, weil ihnen die Mitte gefährlich nahe kommt. Beim letzten Mal haben die Liberalen 14,3% gemacht und die Mitte 14,1%. Am Tag nach ihrer Wahl zum Präsident im letzten Herbst hat die NZZ am Sonntag eine ausführliche Analyse gemacht zu der FDP. Und einer der kritisierten Punkte war, es fehlt eine klare Erzählung. Mit welcher Erzählung wollen Sie Wahlen wieder gewinnen?
Eben, dass die FDP sich einsetzt für die Jobs in dem Land. Jobs geben einem Sicherheit, dass man etwas im Portemonnaie hat am Schluss des Tages. Wir wollen, dass die Bevölkerung in diesem Land in Sicherheit leben. Das betrifft nicht nur die äußere Sicherheit. Mit der Armee, die jetzt dringend eine Aufrüstung braucht, eine Wehrfähigkeit, die wiederhergestellt werden muss. Das betrifft auch die innere Sicherheit.
Wo finden Sie die Schweiz dort unsicher, wenn Sie sagen, die Schweiz muss sicherer werden?
Also wenn wir jetzt eben äußere Sicherheit anschauen, ja. Die Armee, die im Prinzip nicht parat ist auf die Bedrohungen, die auf unserem Kontinent herrschen, dann muss man einfach dort investieren. Innere Sicherheit als zweites Thema unter dem Stichwort, wo man einfach sieht, wie Kriminalität, schwere Gewalttaten in den letzten paar Jahren einfach wieder stark zugenommen haben. Und da erwartet die Bevölkerung erwartet auch Massnahmen von der Politik.
Sie haben das mehrfach schon betont. Sie haben aber gesagt, Steuern erhöhen gänge für Sie nicht, sondern eben sparen, wie Sie es vorher gesagt haben, oder das Wachstum dämpfen. Mhm. Aber wenn Sie damit nicht ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, gerade wenn Sie zum Beispiel die letzte Dezember-Session anschauen, mit dem Sparwillen so wahnsinnig weit her ist es nicht.
Das stimmt, ja. Sowohl der Bundesrat als auch das Parlament zeigen jetzt, also der Bundesrat hat zwar das Entlastungspaket gebracht, kommt jetzt aber mit mehreren Vorlagen, wo Steuererhöhungen eingeplant sind, um das finanzieren. Und das Parlament ist bis jetzt nicht in der Lage, um Prioritäten anders zu setzen, halt an der Weltlage entsprechend. Und das Entlastungspaket, jetzt, ich nehme es noch mal als Beispiel, kommt jetzt dann im Nationalrat in der Frühlingssession. Und dort werden wir sehen, ob wir es hinbringen, eben zum Prioritäten so setzen, wie wir uns das wünschen.
Können Sie sich absolut nicht vorstellen, dass Sie sagen, wir wollen mehr Sicherheit, wir wollen mehr Geld in die Armee investieren und wir suchen neue, vielleicht auch steuerliche Einnahmequellen? Ist das für Sie ein totales Tabu?
Schauen Sie, ich glaube, also Stand heute ist es für eine Mehrwertsteuererhöhung, jetzt wie es der Bundesrat vorschlägt, braucht es eine Volksabstimmung. Und Stand heute ist es aus meiner Sicht aussichtslos, so eine Volksabstimmung können zu gewinnen. Und das wäre ein Bärendienst für die Sicherheit.
Weil aber es wäre auf der anderen Seite auch ehrlich, wenn man sagt, wir wollen mehr dort investieren und wenn wir mehr investieren wollen, dann kostet es mehr.
Absolut, da bin ich völlig gleicher Meinung, dann kostet es mehr. Aber bevor nicht das Parlament bewiesen hat, dass es eben auch in der Lage ist, zum Prioritäten anders zu setzen, zum an anderen Orten vielleicht eben nicht zu sparen, sondern das Kostenwachstum ein bisschen zurückfahren, solange der Tag bei uns nicht erbracht ist, wird eine Volksabstimmung zum Gewinnen sein. Und darum finde ich das verantwortungslos, brandgefährlich auf diese Art und Weise, weil eben der Bevölkerung die Mittel aus der Tasche ziehen. Und zwar immer mehr. Ich glaube, wir wollen in der Schweiz nicht ein Verhältnis wie bei unseren nördlichen Nachbarn, wo man irgendwie 19% Mehrwertsteuer muss zahlen. Das dämpft am Schluss der Konsum und so der Wohlstand.
Immer nach den Wahlen gibt es ja Befragungen, wo man dann die Leute fragt, warum haben die welche Partei gewählt? Mhm. Und nach den letzten Wahlen hat es bei der FDP hat man gefragt, warum hat die FDP verloren? Und dann hat es geheißen, ja, weil sie nichts gegen die Krankenkassenprämie macht und zu wenig gegen die Einwanderung. Wenn Sie jetzt die zwei Hauptthemen anschauen und Sie nehmen die Sicherheit, setzen Sie dann nicht aufs falsche Pferd im Hinblick auf die nächsten Wahlen?
Also Sicherheit ist ein Thema, eben Jobs, Arbeit ist das andere Thema. Das dritte Thema ist Infrastruktur, wo Wohnen dazugehört, wo der Verkehr dazugehört, also Strassen, Eisenbahn, Infrastruktur, ÖV. Und dort gehört sicher auch Gesundheitsversorgung oder Spitäler als Stichwort, wo man durchaus Potenzial hat, in diesem Land, um gerade bei den Gesundheitskosten ansetzen.
Wenn man die Umfragen noch weiter anschaut, dann muss man sagen, die FDP hat null Probleme bei älteren, gut situierten Männern. Sie hat aber ein Problem bei den Frauen und bei den Jüngeren. Gehen Sie jetzt als neuer Parteipräsident analytisch an das her? Oder sagen Sie, ja, allen recht machen können wir sowieso nicht?
Allen recht machen kann man es sicher nicht, aber ich glaube, wir haben über das Co-Präsidium geredet. Wir haben jetzt das so aufgeleistet mit Susan Vincent Stauffacher und mir im Co-Präsidium, wo ein bisschen unterschiedliches Spektrum abbildet in der Partei. Das ist in allen Partien so, hat man ein breites Spektrum. Und wir können jetzt das eigentlich an der Parteispitze so abbilden und unterschiedliche Wählersegmente auch abholen. Ich glaube, das ist ein grosser Vorteil.
Aber haben Sie voll das Gefühl, dass Sie jetzt bei einer Generation Z können punkten mit Sparen?
Ja, schlussendlich betrifft es ja genau die jungen Generationen, wenn die heutige Generation nicht in der Lage ist, um eben nur so viel Geld auszugeben, wie auch reinkommt, oder? Dann macht man am Schluss Schulden. Und Schulden betreffen Kinder und die Enkelkinder, die müssen dann das ausbaden, was wir heute nicht hergebracht haben. Und genau darum kann man bei dieser Generation punkten, weil man nicht auf ihre Kosten lebt heute.
So sicher wie Samen in der Kille wird in den nächsten eineinhalb Jahren Diskussion um Bundesratssitz aufkommen. Konkordanz, was ist das für Sie? Ist das für Sie strikt weiterhin die drei grössten Parteien zwei Sitze und die vierte dann ein Sitz, egal was passiert?
Da muss man dann anschauen, wie die Wahlresultate sind. Und,
Das sagen Politiker immer, aber sie haben ja eine Strategie im Kopf. Also ist die Konkordanz heilig, so wie sie bis jetzt quasi
gelebt. Ich finde es gut, dass man das Prinzip von der Konkordanz lebt, aber das ist ja nicht eine festgeschriebene Regel. Also, eben, Wahlresultate müssen dann auch bestätigt werden. Es braucht eine Konstanz über eine gewisse Zeit, über ein, zwei Legislaturen, bevor man dann da irgendeinen Wechsel wollen vornehmen. Und meine Strategie ist eigentlich, es braucht überall. Also in allen Gremien braucht es eigentlich mehr Freisinn.
Also wenn ich jetzt Ihre Antwort sozusagen ummünze, dann sagen Sie uns, nur weil wir jetzt dann vielleicht einmal hinter die Mitte gehen, heisst das noch lange nicht, dass wir einen Bundesratssitz hergeben müssen.
Also das Ziel ist, dass wir einen deutlichen Abstand haben.
Aber falls es passieren sollte, sagen
wir es mal so. Das ist jetzt hypothetisch, das schauen wir dann,
okay,
wenn es so weit ist.
Okay.
Aber es ist nicht immer so, wie es eine Platzhirschgeschichte, finde ich. Es ist ja immer ein Zittern, wenn jemand zurücktritt von der Bundesrat. Oh, mögen wir sie jetzt heben? Ich finde, es ist immer so ein Wackelkandidat. Ist das nicht auch scheinbar aufreibend?
Ich glaube nicht, dass das im Hauptfokus von der Politik muss sein. Der Hauptfokus ist von uns, dass wir in diesem Land eine liberale Politik empfahren, dass wir mit den freisinnigen Werten, die ich eben sage, es braucht eigentlich überall und in allen, gerade auch in den Gremien, braucht es möglichst viel freisinnige Gedanken, weil das unser Land eben weiterbringt.
Aber ist denn die Konkordanz für Sie heute wirklich Überzeugung oder ist es mehr die Gewohnheit, weil wir es halt schon immer so hatten? Weil die äußeren Umstände, die haben sich ja geändert, oder? Also, ich meine, wie die Parteien heute miteinander umgehen, ist ganz anders als noch vor 20, 30 Jahren.
Ja, aber Konkurrenz ist schon etwas, wo halt in diesem Land, in der Schweiz, auch wesentlich zur Stabilität beiträgt und ist manchmal anstrengend. Wenn man ganz lange in unseren Prozessen, also redet sich generell über unser politisches System, aber das trägt am Schluss auch wesentlich zum Erfolg bei, eben, dass wir konstant sind, dass wir nicht alles alle vier Jahre über den Haufen werfen.
Und Sie sagen, dass sich jetzt zum Beispiel Polparteien mehr Saures geben und ihr in der Mitte fast ein bisschen zerrieben werden. Das stellt für Sie Konkordanz nicht in Frage.
Wir werden nicht zerrieben in der Mitte. Ich glaube, wir können wirklich ein anderes Konzept anbieten. Da wird bei uns wird einem zugelassen, da wird anders miteinander geredet, da kommen vernünftige Lösungen raus, da sind breit abgestützte Massnahmen, die diskutiert werden. Ich glaube, das ist ein Konzept, das eigentlich in der heutigen schwierigen Zeit, eben, wo links und rechts wird geschreit und Klamauk gemacht.
Aber links und rechts sind eben auch in der Regierung. Das ist vielleicht das, was nicht mehr so richtig aufgeht.
Ja, aber in einer Regierung, ich weiss es ja aus eigener Erfahrung, da lebt man Politik ganz anders als in einem Parlament. Also da geht es dann um das Kollegialitätsprinzip. Da muss man jetzt im Fall vom Bundesrat 7. miteinander am Schluss von der Sitzung eine Lösung haben und kann nicht noch 7-mal alles rausstüdeln und öffentlich eben
dann. Ich frage Sie das geben. Nur, weil es eine Umfrage vom Institut Sotomayor Anfang Februar, die aufgezeigt hat, dass die Konkordanz an Sympathie verliert. Was müssen wir denn machen, damit sie an Sympathie wieder gewinnt?
Die Konkordanz auch so leben, also zum Beispiel, wenn man eben im Bundesrat vertreten ist, wenn man in der Regierung dabei ist, dass man dann nicht gleichzeitig als Partei einen Oppositionskurs fährt. Ich glaube, ja eben, ich komme halt wieder mit dem Geschrei und mit der Partieelite, sage ich mal, dem, wo zum Teil sogar, es gibt Untersuchungen wissenschaftlich, an ihrer Wählerbasis vorbei politisiert und halt eben Opposition macht, obwohl man in der Exekutive vertreten ist.
Zum Abschluss von dem ersten Block reden wir noch über Graubünden und die Regierungsratswahlen von diesem Jahr Mitte Juni. Die FDP hat entschieden, mit 2 Kandidaten anzutreten. Ist das mit Ihnen abgesprochen?
Ich habe mit den Leuten geredet aus dem Kanton Graubünden, ja, und kennen auch die Hintergründe, warum man diese Strategie fährt und finde das
eine
interessante, gute Idee.
Was sind die Hintergründe?
Also, so wie ich gehört habe, ich kenne den Kanton Graubünden nicht so gut, aber ist die italienischsprachige der italienischsprachige Teil des Kantons seit, glaub, 15 Jahren nicht mehr in der Regierung vertreten. Und dass man dem Teil auch eine Stimme will geben, dass da die FDP auch Chancen erweitert, das finde ich durchaus respektabel.
Bei den letzten Nationalratswahlen, die für die FDP Graubünden nicht so schlecht gelaufen sind, hat man 13,7% gemacht. Mit 13,7% finden Sie, die FDP hat Anspruch auf 2 Sitze in der Regierung.
Also man muss ja unterscheiden zwischen der Proporz- und Majorzwahl.
Aber es zeigt ungefähr die Parteiengröße, oder nicht?
Nehme ich an, dass es ungefähr das zeigt, ja. Aber eben, Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen, da spielen andere Mechanismen, jetzt eben auch die Regionen, die Berücksichtigung von der Sprachregionen. Dann gibt es ja im Moment, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Mehrheit von der Regierung ist in der Mitte, CVP.
Genau.
Als man da eine andere Diversität reinbringt, ist doch ein gutes Zeichen.
Ist es mutig oder übermütig?
Nein, es ist doch mutig und ambitioniert. Und wie gesagt, mehr Freisinn in den Gremien tut überall gut.
Wenn wir auch noch jetzt die Wahlen anschauen, Sie als nationaler Parteipräsident zusammen mit Susanne Vinzenz Stauffacher, wie sehr besprechen Sie das mit Kantonalparteien, wie man in die Wahlen hineingeht, was der Slogan sein sollte? Wie sehr nehmen Sie da Einfluss?
Jetzt in einer kantonalen...
Ja, genau.
Einer
einfach ganz allgemein und jetzt vielleicht konkret auf Graubünden.
Nein, da sind wir sehr föderalistisch unterwegs. Natürlich spricht man sich ab. Die Kantonalpartien sind bei uns auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Die einen professioneller, die anderen sehr im Milizsystem. Wir haben regelmäßig Austausch unter den Parteipräsidenten, also von den Sektionen, von den kantonalen Sektionen. Da finde ich so Best Practice.
Aber gibt es einen Kontrollblick von Ihnen sozusagen auf Kantone?
Nein, der braucht es auch gar nicht.
Okay. Aber gibt es Warnsignal, wenn mal etwas Schäbs läuft?
Also sicher schauen wir auf der nationalen Ebene, was in den Kantonen läuft und haben vielleicht einmal, einen Input von außen gegeben. Es gibt ein anderes gutes Beispiel im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, oder wo ein Sitz vakant wurde oder wird im Nationalrat, wo wir auch in intensiven Diskussionen waren. Treten wir da an, treten wir nicht an, wo wir auch Unterstützung bieten können.
Wir fragen Sie das ja nicht zuletzt auch, weil es ist ein Gradmesser, oder? Weil es werden ja dann immer die kantonalen Resultate zusammengezählt und aus dem wird dann geschlossen, ob eine Partei gut unterwegs ist oder nicht gut unterwegs ist. Also insofern spielt das schon eine Rolle, oder?
Also ja, ist natürlich für uns wichtig, dass wir auch in den Kantonen stark vertreten sind. Also bis in Gemeinden, in allen Gremien. Und man stellt ja fest, dass sehr viele eben Exekutivämter, in Behörden, in Kommissionen, in Gemeinderäten, Kantonsregierungen von Mitgliedern der FDP besetzt werden.
Wir wechseln zum zweiten Teil und den Wechsel machen wir musikalisch. John Miles Music. Sie können sich Kopfhörer nehmen. Warum haben Sie sich gerade das ausgewählt?
Es ist einfach ein Song, der mir gut gefällt.
Und jetzt lassen wir kurz drin. Cool. In this world of troubles, my music pulls me through.
Jetzt kommt der Taschenumgang.
Die Kraft.
Ah, was für ein Rocksong, Opera, Hymne, alles in einem 1976 rausgekommen. 3 Jahre älter als Sie, Benjamin Mühlemann. Was verbinden Sie mit dem Song sonst noch?
Es ist ein ganz kräftiger Song. Der Text halt, Music was my first love, it will be my last. Es passt einfach auch so zu meinem Werdegang von den Hobbys her.
Auf die Musik können wir ganz sicher noch sprechen. Jetzt im zweiten Teil, der ein bisschen persönlicher ist. Ich habe noch zuerst ein paar kurze Fragen an Sie. Was machen Sie gerne allein?
Allein?
Das sind auch lustige Fragen.
Ich bin sehr gerne unter Leuten.
Ja. Gibt es nicht etwas zu sagen? So. Der Benjamin geht jetzt allein.
Nein.
Für was geben Sie zu viel Geld aus?
Ah, vielleicht für feines Essen.
Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Manchmal bin ich auf den letzten Drücker.
Welche verrückte Sache würden Sie gerne mal machen?
So eine Lapplandreise mit dem dicken Winterjacke.
Mit was haben Sie als Kind gerne gespielt?
Mit Lego-Eisenbahn.
Was würden Sie gerne aus Ihrem Alltag streichen?
Sagen Sie jetzt ja nicht eine Talkshow.
Streit.
Also ein Harmoniemensch?
Ja, schon, ja.
Was bringt Sie zum Lachen?
Guter Humor, lustige Leute.
Was bringt Sie dagegen auf Palmen?
Illoyalität, wenn ich das Wort ausspreche.
Welche Aufgabe schieben Sie gerne vor sich hin?
So die im Haushalt.
Okay. Und welchen Alltagsgegenstand haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe meinen Pin mitgebracht, dem Revers, der Fridolin, der mich durch das politische Leben begleitet seit Jahre, Jahrzehnte.
Schutzpatron vom Kanton Aarau. Genau. Dort sind Sie daheim, leben mit Ihrer Frau und den Kindern in Molis, wo Sie aufgewachsen sind. Jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben bei dieser Frage, was Sie denn daheim eben gerne für Haushaltsarbeit rausstüdeln. Was machen Sie daheim im Haushalt?
Zwischendurch mal waschen, zwischendurch mal Staubsaugen und vor allem im Garten ganz viel. Aber ja, Rasenmäher ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Hat der Bart aber abgenommen, seit Sie eben das Co-Präsidium auch übernommen haben? Also sprich, weniger Zeit für zum Sachen daheim zu machen?
Ja, allerdings. Ja. Ich bin sehr viel unterwegs, ja, an Sektionsveranstaltungen, bei Kantonalpartien, bei Ortsparteien. Treffen viele Leute und ja, bin viel weniger daheim.
Tut man sich eigentlich auch bei der Zusage für so ein Amt ein bisschen von Familie verabschieden?
Nein, das glaube ich nicht. Also man muss sich bewusst auch die Zeitfenster nehmen. Ich schaue, dass ich wirklich am Wochenende mit den Kindern viel auch unternehmen. Jetzt sind wir ganz fleissig am Skifahren. Und so kann man das ein Stück weit kompensieren.
Wenn Sie das jetzt vorher gesagt haben, wegen dieser Aufteilung, bei dem Amt, oder? 50-50, da könnte man auch sagen, okay, wir schaffen wirklich beide 50%. Aber es gibt ja auch Gefahr, dass beide 70% machen.
Ja, also einerseits soll es auch so sein, dass man mit einem Co-Präsidium ein bisschen mehr Kraft entwickeln kann, als wenn das jemand allein macht. Man kann sich auch entlasten ein Stück weit, nur schon mental, oder? Weil man das Zweite ist, sich mal absprechen, mal einander pushen und mal sich ausheulen beim anderen, zugespitzt gesagt. Auf der anderen Seite ja, muss man schon schauen, dass dann nicht einfach beide alles machen.
Gibt es da so Tage, die heilig sind, dass man sagt, so, da lassen wir einander in Ruhe?
Ja. Ich kann ein Beispiel bringen, die Abstimmungssündung. Da findet ja die Elefantenrunde statt im Fernsehen. Es finden die Interviews statt, wenn man in den Komitees ist. Und so haben wir jetzt klar gesagt, der letzte Abstimmungssündung habe ich gemacht. Und der nächste sind die 10 Themen, die Susanne Vincent Stauffacher betrifft. Und jetzt macht sie der und ich habe dann quasi frei. Aber ob es da wirklich aufgeht, sehen wir dann noch.
Und ich denke halt auch Samstag, Sonntag, wo sehr Familienzeiten sind. Und die Presse schöpfen ja noch mit irgendetwas hinführen, ja, das dann eben genau einschlägt. Das könnte ich mir noch als mühsam vorstellen. Gibt es doch keine Schonzeit Samstag,
das Sonntag? Gehört halt einfach dazu. Und also für, ja, für, wir sind ja geübt auch in der Medienarbeit, glaube ich.
Also das Telefon auch am Samstag und am Sonntag mit der Co-Präsidentin?
Kann durchaus sein, ja.
Kommen wir zurück auf Ihre Kindheit in Mollis. Wie war Ihre Kindheit? Auf was können Sie dazu sagen? Auf was schauen Sie für eine Kindheit zurück?
Auf eine sehr schöne Kindheit mit Haufen Kollegen, wo man viel im Wald war, viel auf dem Sportplatz. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, das darf ich wirklich sagen. Ich hatte auch nicht wahnsinnig Mühe in der Schule. Ja, ich bin im schönen Dorf aufgewachsen, lässige Hobbys mit lässigen Leuten im Verein.
Ringgangen alles?
Würde ich sagen, ja.
Ihr Papa war Autofahrlehrer. Haben Sie Benzin im Blut?
Nicht wahnsinnig.
Nein. Auto,
vorhin ist die Frage gekommen, mit was ich auf Bern reise. Ja. Viel lieber mit dem Zug. Ich bin sehr gerne heute wirklich im ÖV unterwegs, weil es einfach entspannter ist.
Hat er Ihnen gelernt, Autofahren?
Ja, auch, ja.
Ist das für Sie entspannter oder werden Sie die ganze Zeit angesprochen?
Im Zug?
Ja, im Zug.
Im ÖV.
Darum ist ja die Frage, oder im Auto ist man allein, kann überlegen, im Zug?
Das passiert. Okay. Das erzählt. Und wenn, dann sind es meistens angenehme Gespräche, die einem wieder Ideen geben.
Welche Werte haben Sie aus Ihrer Familie mitgekriegt? Was ist so am Tisch auch diskutiert worden?
Dass man für sich selber verantwortlich ist. Also das Thema Eigenverantwortung, das mich geprägt hat. Familie, dass sie wichtig ist, wo einem auch Halt gibt. Engagement. Meine Eltern sind schon sehr stark in Vereinen im Dorf engagiert gewesen. Das habe ich sicher sehr stark mitbekommen. Hat mich auch geprägt. Habe mich auch immer, also nach wie vor engagiere ich mich in Vereinen und jetzt eben in der Partei. Ja,
ist denn auch politisiert worden bereits zu daheim? Was stimmen wir ab?
Nein, ich könnte es nicht sagen, dass ich aus einer wahnsinnig politischen Familie komme. Natürlich sind die Themen am Rand immer am Mittagstisch oder am Nacht diskutiert worden, aber jetzt nicht besonders.
Wer hat Sie da so als Erste ernst genommen, gerade so in diesen politischen Bereich, Themen drin?
Ich sage immer, Vereinen, und ich bin im Musikverein nach wie vor sehr stark engagiert gewesen, schon in der Oberstufe. Und dort hatte es Leute gehabt, die mich sehr rasch in den Vorstand hineingeholt haben. Mir gesagt, du kannst Traktuar machen und kannst da die Mitgliederdatenbank führen und so. Und ich sage immer, eben, Vereine sind so, ist doch das Labor für nachher eine Politik, weil ein Verein, ja, da ist auch jung und alt dabei, man muss irgendwie miteinander geschieren, man muss miteinander aushandeln, wie das Jahresprogramm abläuft, wie man das Vereinsleben gestaltet. Es ist also sehr politisch, eine Lebensschule für Politik. Und dort haben mich Leute geprägt, die einem Verantwortung auch gegeben haben.
Haben Sie dann auch mal gemerkt, hoppla, meine Meinung, die zählt, auf mich hört man? Hat es so einen Moment gegeben?
Ja, sicher, ja. Also, man hockt ja dann auch am Abend in der Beiz an einer Vorstandssitzung und wenn man nichts sagt, wird man nicht gehört. Das ist auch so etwas, oder? Die schweigende Mehrheit. Nein, man soll sich äußern und in der Regel, wenn man das pfleglich macht, dann wird man auch gehört und kommt da und kann eben bewegen, kann steuern.
Hüpfen rein in die Zeit, wo Sie kein Lego mehr gespielt haben, sehr wahrscheinlich nicht mehr mit Eisenbahn unterwegs waren, sondern so ein bisschen in die Sturm- und Drangzeit an der Kantonsschule, ja, in Glarus. Schule war sicher wichtig, sie ist in einen Ring gelaufen, haben Sie gesagt. Ist vielleicht aber auch das neben der Schule fast noch wichtiger gewesen, wenn Sie eben so einer waren, der sehr viel Interesse hatte?
Vielleicht, ja. Ich sage immer, Kante ist... Also wir haben ja das Langzeitgymnasium, also ich bin 6 Jahre in Kante. Okay. Und das war die beste Zeit im Leben in der Kante. Da hat man so viel machen und um. Nur schon das Angebot, das die Schule geboten hat, mit Freifächern und mit Projekten und mit irgendwelchen Spezialwochen. Ich habe das extrem genossen. Und ja, wahrscheinlich leid zu viel rundherum gemacht, dass dann die Mathe gelitten hat und das Latein gelitten
hat. Also hat gelangt.
Ja, am Schluss.
Musik haben wir jetzt schon ein paar Mal gestreift. Sie sind eben in der Harmoniegesellschaft Mollis mit dabei, auch schon dirigiert, meine ich. Jetzt aber noch aktiv mit dem Waldhorn.
Mehr oder weniger aktiv, ja.
Genau. Ist es nicht das alltägliches Instrument, Blasinstrument? Wie ist es dazu gekommen, dass das Instrument Sie gefunden hat?
Ich habe Trompete gelernt, gespielt und bevor ich dann als ich in die Harmoniemusik kam, haben wir einen Dirigent gehabt, der gerade so ein bisschen die Umstellung probiert hat, so zum klassischen Blasorchester, wo eben das Waldhorn eine wichtige Rolle spielt, dann war es noch Perspektive gewesen. Ich wollte unbedingt den Militär, also die RS machen als in der Militärmusik. Ja, für das war es ein Vorteil gewesen, mit dem Waldhorn eine Prüfung zu gehen. Und hat dann auch geklappt. So ein bisschen drum, ja. Und es ist auch ein wunderschönes Instrument. So die Verbindung zwischen Blech und Holz vom Klang her.
Nachgelesen, Probeabend ist der Freitagabend. Ist der Ihnen noch heilig?
Ich probiere wirklich, wenn es irgendwie geht, in die Probe zu gehen. Weil es ist für mich, das ist wirklich Abschalt. Also dort muss ich mich auf die Noten konzentrieren. Bin mit dem Instrument und habe alles andere komplett ausblendet. Darum ist es für mich fast die beste Erholung in diesen 2 Stunden Probe. Und darum schaue ich, wenn es irgendwie geht, dass ich gehe.
Also aktuell sind Sie im Internet der Besetzung allein besetzt auf dem Waldhorn oder gibt es da Stev auch?
Ja, man nimmt einen Zuzüger dazu, aber ja, das ist sehr verantwortungsvoll.
Aber von 4 schaffen Sie wie viel?
Von vier Monat. Ja, vielleicht 2.
Okay, dann muss ich mit Stef aus dem Hut zaubert genau. werden. Das finde ich schon noch. Haben auch dirigiert eben, die Harmoniegesellschaft Molis. Haben Sie dort gelernt zum Führen?
Sicher auch, ja. Ich habe auch einen Dirigentenkurs gemacht damals, eben als 18-, 19-Jähriger, wo natürlich das Führen vom Orchester das Thema ist. Dort habe ich sicher gelernt.
Militär haben wir schon gestreift. Sie haben eben nachher das Fernsehen und Militärmusik gemacht. Das ist dann so gekommen. Militärmusik gemacht, also der ist gemacht?
Ja, hat auch weitergemacht. Ist auch das Thema Führung dann dort als Gruppenführer, wo man auch wieder dirigiert in der Militärmusik, wenn man Korporal ist. Und ja, es war auch eine ganz schöne Zeit. Dort kann ich nie mehr so viel Musik machen im Leben wie eben in der RS. Und
werden dann die Idee gewesen, zum Musik studieren?
Ja, für das hat wahrscheinlich das Talent nicht ganz gelangt.
Das Studium war dann die Wahl Journalismus und Kommunikation an der ZHAW im Winti. Und geschafft dazwischen, auch schon während dem Studium und noch ein Jahr länger, dann als Redakteur bei der Tageszeitung Südostschweiz Glarus. Jetzt haben Sie heute eine Art ein bisschen die Front gewechselt. Bei Berufskollegen und Berufskollegen aus dem Journalismus haben Sie da spezielles Verständnis.
Ja, es hilft. Ich glaube, es hilft schon, die Perspektiven der Journalistinnen und Journalisten zu kennen, wenn man es selber mal gemacht hat. Auch zu wissen, dass die Zeitung von heute die News von gestern ist. Es war für mich auch eine wichtige Schule gewesen für mein Verständnis.
Gibt es da aber auch so den Moment, wo Sie sagen, hey, los mal, ich weiss, wie das funktioniert und das, was du jetzt machst, geht gar nicht?
Ja, klar, ja. Also die Situationen gibt es, wo ich genau weiss.
Packen Sie die auch aus, also den Joker?
Ja, also... Ich bin sehr ein nachsichtiger und gelassener Mensch, aber wenn es mich wirklich stört, dann rufe ich dann schon mal an und sage, du, ich hätte das nicht so gemacht. Aber
sind Sie denn auch weg von dieser Medienwelt, weil sich die Medienwelt von innen wegbewegt hat? Also weil Ihnen die weniger passt als früher? Oder,
Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr gerne bei der Zeitung, eben bei den kleinen Nachrichten. Das war alles in meinem Heimatkanton. Während dem Studium, also nach der Matura direkt können, dort einsteigen als Praktikant. Dann während dem Studium immer können, in den Sommermonaten, also in der schulfreien Zeit, können, gehen arbeiten und nachher dürfen Redakteur werden. Das war eine super Zeit. Aber ich nachher wollte die andere Seite, die im Studium, das Studium war 2 Tage, Journalismus und Kommunikation, habe nachher eine Chance bekommen, um die Kommunikationsseite kennenzulernen und eigentlich darum gewechselt.
Wie haben Sie es eigentlich mit dem Medium Radio auch mal Radio gemacht?
Nein. Im Studium hat man so Formate ausgetestet. Würde ich jetzt noch gerne machen. Aber auf der anderen Seite stehe ich nicht wahnsinnig gerne. Das gebe ich offen zu. Als Interviewten.
Aber Sie selber hören Radio, also informieren Sie sich mit dem Radio?
Ja. Ja.
Ist es denn für Glarner, dass man jetzt wieder zu Grischa gewechselt hat? Von Radio Südostschweiz wieder zu Grischa gewechselt. Fühlen Sie sich da in Glarus abgehängt?
Oder der
ja,
Name?
Ja, genau.
Ich weiss nicht, wie verbreitet das Radio Südostschweiz war im Kanton Glarus. Das ist halt so ein im Radiobereich oder im Medienbereich ist man eher durchaben, sage ich jetzt mal, richtig Zürichsee orientiert.
Ist im Moment ein bisschen am Auflackern. Wir haben zwei sehr speditive Redaktoren ja. aus dem Kanton Glarus, wo da also.
Das habe ich wahrgenommen schon in meiner Zeit als Regierungsrat, dass Südostschweiz sich sehr bemüht hat, um einen Beitrag zu bringen aus dem Kanton.
Hängt dann eben auch immer davon ab, dass man wirklich die Leute vor Ort hat. Und dann, genau, dann läuft das Ganze. Bleiben wir noch ein bisschen bei der ganzen Kommunikation. Sie sind auch Speaker beim Wohle Nevels. Da kommt dann noch so die sportliche Seite von Benjamin Mühlemann rein. Der geborene Kommunikator.
Ja, ich kommuniziere gerne, aber wie ich es vorhin gesagt habe, am meisten liegt es mir, wenn ich mich gut vorbereiten kann, schriftlich vorbereiten kann. Wenn ich halt das Schreiben auch von der Pike auf gelernt habe. Die deutsche Sprache ist ein Präzisionswerkzeug. Ja.
Und Volleyball, das ist so in dem Fall auch Sportler,
wo sie Zufall gewesen, dass man mich gefragt hat, hey, kannst du nicht einmal da die Match moderieren? Und da bin ich dort hängen geblieben, habe das auch gerne gemacht.
Ich gehe noch ein bisschen weiter in Ihrem beruflichen Werdegang. Nach der Zeit bei der Zeitung ist dann Station Kommunikation bei der Axpo Holding AG in Zürich, dann Leiter Kommunikation beim Gebäudetechnikverband Swisstec, bis Sie dann im 2014 Regierungsrat vom Kanton Glarus geworden sind. Ist es eigentlich immer Ihr Plan gewesen, um in die Politik einzusteigen, muss man nachschieben? Eigentlich sind Sie schon 2010 dann nachher ein Glarner Landrat geworden, also Grossrat vom Kanton Glarus. Nein. Ist das immer schon das Fernsehen
gewesen? Immer der Plan war es sicher nicht gewesen. Mich hat dann einmal ein Kollege mitgenommen an eine Ortsparteiversammlung in Mullis, oder, wo es noch keine Grossgemeinde hat im Kanton Glarus, in unserem Dorf. Und auch dort hat man dann gesagt, du arbeitest ja bei der Zeitung, du kannst jetzt da gerade den Zeitungsbericht noch schreiben über die Versammlung. Da bin ich auch wieder reingerutscht in das. Ich habe nicht wahnsinnig viel gemacht politisch. Und dann ist irgendwann einmal die Frage gekommen, willst du auf die Landratsliste? Du bist engagiert eben auch in Vereinen, im Blasmusikverband bin ich dort noch im Vorstand gewesen. Da habe ich gefunden, ja, kann man ja mal machen, und bin gewählt worden.
Ja. Sind Sie mal in etwas reingerutscht, wo Sie gefunden haben, hoppla, da bin ich jetzt im Falschen?
Ich könnte so nicht sagen, und wenn, dann benenne ich es und gehe wieder daraus raus.
Auf jeden Fall gewählt worden zum Co-Präsidenten der FDP Schweiz im Oktober letztes Jahr und seither auch hier in Charge. Sie arbeiten noch seit auch einem Jahr für eine Agentur, die die Interessen von Grosskunden vertritt. Ist es vertretbar, dass ein Parlamentarier gleichzeitig ein Unternehmen beratet und politische Geschäfte lenkt? Ich meine, Sie haben Insiderwissen als Ständerat.
Es ist mein Job, Kommunikation. Ich arbeite in einer Kommunikationsbude. Und da vertreten wir nicht die politischen Interessen von Kunden und Kundinnen, sondern dort geht's, und jetzt, im Moment bin ich in einem Kleinstpensum tätig, dort geht es darum, um Kommunikationsstrategien, machen viel in Beratung in der Krisenkommunikation, so auf diese Art. Und im Parlament gibt es ganz klare Regeln, es gibt Offenlegungspflichten, also wenn man irgendwo ein Interesse hat als Parlamentarier im Hintergrund, dann legt man das offen und das lebe ich auch.
Also Sie würden in Ausstand gehen, wenn es einen Interessenkonflikt gibt in einem heiklen Geschäft?
Eben, es gibt die Regeln und die hält man sich. Ich glaube, da habe ich einen sehr hohen ethischen Anspruch.
Was man ja immer wieder das Gefühl hat, ist, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Diskussion ein bisschen stinkt. Oder? Dass man sich rechtfertigen muss, wieso man daneben noch das und das schafft. Stinkt Ihnen das?
Ich finde, wir sind das Milizparlament und das ist wichtig, also für mich wirklich wichtig, dass ich einen Fuß in der Privatwirtschaft habe, dass ich in meinem ursprünglichen Job noch arbeiten kann. Weil so spürt man eben halt auch, was in der Wirtschaft läuft, was in der Gesellschaft läuft. Ich fände es völlig falsch, wenn man ein Berufsparlament hat, das irgendwo weit weg von der Realität ist. Mich strengt mehr die Diskussion manchmal ein bisschen an. Aber,
Sebi, ist schon klar. Das verstehe ich schon. Das finde ich sogar auch gut, dass man sagt, nein, wir wollen auch wissen, wie der Meister in dem Land, wie es denen geht. Aber trotzdem finde ich jetzt, bei diesem Job ist ja schon eine dünne Gratwanderung. Oder?
Absolut, also zwischen,
was mache ich eigentlich in Bern und was mache ich denn eigentlich im Job drin,
das,
oder?
Das sehe ich, ja. Eben darum sollte man auch die Grenzen ziehen. Man sollte, wenn es irgendein Konflikt, ein Interessenskonflikt ist, sollte man das auch offenlegen. Aber der Generalverdacht, dass jeder, der irgendwo ein Mandat hat oder irgendwo einen Job hat oder Es gibt ganz viele Anwälte im Parlament. Da gibt es sogar ein Anwaltsgeheimnis, da muss man gar nichts offenlegen. Der Generalverdacht, dass da immer irgendwelche Interessen dahinter stecken und dass da etwas gemacht wird, was nicht koscher ist, also, den teile ich einfach nicht.
Vor einem Jahr war ein Artikel im Infosperber und dort haben sie eigentlich gesagt, ja, jetzt haben sie mal ein Jahr Zeit, um eigentlich da Transparenz zu schaffen. Jetzt ist ein Jahr vorbei. Sagen Sie heute, für welche Kunden Sie tätig sind?
Nein, Kunden legen wir als Unternehmung nicht offen. Aber eben, sobald ich im Parlament irgendwo einen Interessenskonflikt hätte, dann müsste ich den benennen.
Hat man da eigentlich auch jemanden zur Seite, der einem immer spiegelt? Weil ich denke, sich selber immer kontrollieren ist ja jetzt da auch noch nicht so.
Ja, also ich probiere es auch aktiv zu machen, mich selber zu hinterfragen. Und eben, wo ist die Grenze in einem Beratungsmandat? Wie weit darf man, soll man, kann man gehen? Ich finde das ganz wichtig, dass man sich die Frage auch selber immer wieder stellt.
Ja, also gerade so die Linie, einfach Stichwort Filz, oder? Das ist ja einfach schon immer etwas, wo man muss extrem genau heranschauen muss. Haben wir auch schon viele solche Geschichten erlebt. Also Sie haben jemanden, der Sie auch spiegelt tut?
Ja.
Über die Unabhängiges?
Ja, ich frage in meinem Umfeld immer wieder Leute, denen ich das Vertrauen habe, dass sie mir eine ehrliche Antwort
geben. Gibt es eigentlich, wenn man wie Sie jetzt Parteipräsident geworden ist, nehmen dort die Anfragen von Leuten rundherum eher ab oder nehmen sie eher zu? Also, dass man sagt, ah, du könntest ja auch noch da herkommen und wir hätten den Verwaltungsrat noch, du würdest auch noch gut reinpassen. Hat das eher abgenommen oder hat das eher zugenommen? Wenn man so
weder noch.
Weder noch. Und ganz generell, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn man Parlamentarier ist? Wird man da jeden Monat mehrfach angefragt? Oder ist das eher etwas, das zufälligerweise spielt?
Nein, also es ist eher etwas, das zufälligerweise spielt. Und für mich ist es auch wichtig, dass man irgendwo seine Interessen kann pflegen kann. Also persönlich bin ich jetzt im Hochschulrat von der Ostschweizer Fachhochschule, wo ich schon als Bildungsdirektor im Kanton Glaris begleitet habe bei dieser Fusionierung von den einzelnen Schulen. Interessiert mich sehr der Bereich von der Bildung und Forschung. Und es macht extrem Spass, jetzt in diesem Gremium zu sein, als eines Beispiel. Dann bin ich Präsident vom Verband der Privatkliniken. Das war eher ein Zufall, wenn ich dort hinkomme. Aber auch mit dem Hintergrund als Gesundheitsdirektor, wo ich glaube, eine sehr gute Perspektive kann einbringen kann von der öffentlichen Gesundheitsversorgung im Zusammenspiel mit der privaten Gesundheitsversorgung. Also, extrem spannend und interessant. Und eben, man muss auch die Interessen irgendwo leben.
Ich nehme es ein Wunder, was Sie für eine Fehlerkultur haben. Also auch zu sich selber. Oder wenn Sie einmal einen verhauen, wie handeln Sie das?
Fehler passieren und kann man erklären, muss man erklären und daraus lernen. Das habe ich auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer so gelebt. Also wenn jemand einen Fehler macht, ja, so was? Gibt's, ist ja in aller Regel passiert das nicht bewusst. Und wenn etwas passiert, Fehlerkultur hat ja viel auch im Führungsbereich zu tun. Muss man dann nicht irgendwo einen Pranger stellen? Oder stellt man sich eben gerade bewusst hinter Leute, die Fehler machen und daraus lernen können?
Also, das ist mir eine Gangart. Hinter die Leute stehen, transparent arbeiten. Ich will noch mal zurückkommen auf die Zeit, als Sie klar in Regierungsrat waren. Ich glaube, das sind Sie sehr gerne. Sie haben ein Video gesehen über die Landsgemeinde im Kanton Glarus. Und Sie sind selber ja auch Landamann, also der das alles leitet. Vermissen Sie nicht die Nähe zu der Bevölkerung?
Ich vermisse manchmal so das direkte, tägliche Entscheiden, das Team, das man hat, rundum aus dem Sekretariat, aus der Verwaltung und natürlich, ja eben, man hat täglich als Regierungsrat irgendjemand im Büro oder in einer Sitzung, wo man ein Thema ganz handfest diskutiert und im Parlament ist man zum Teil sehr auf einer hohen Flugebene unterwegs. Natürlich macht man Anhörungen, hat Kontakt mit verschiedenen Ansprechgruppen, wenn es Geschäfte und Themen geht. Aber ja, es ist auf einer anderen Flugebene. Ja, ich vermisse das manchmal schon. Aber es war 10 Jahre, es war eine super Zeit, es war der schönste Job. Kann ich jedem empfehlen, wenn er die Chance hat, für einen Regierungsrat zu kandidieren, für einen Exekutive zu machen.
Wenn Sie an die FDP Schweiz und an die Schweiz in 10 Jahren denken, in welcher Frage möchten Sie können sagen, hey, da habe ich etwas bewegt?
Dass wir den Wohlstand, den wir heute leben in diesem Land, dass wir den weiterbringen können, pflegen, dass wir nicht in die Abwärtsspirale kommen. Oder wir haben rundum wahnsinnige Verschiebungen im Moment. Nicht nur in der Diskussionskultur, sondern eben auch in den politischen Machtverhältnissen. Gewisse reden von einem neuen Imperialismus. Und dass wir da als Schweiz uns behaupten können, in dem Sturm, der rundum abgeht, dass wir weiterhin eben gerade der Wohlstand, das Leben, das wir haben, da, dass wir für alle Menschen in diesem Land können da sein und allen ein möglichst gutes Leben ermöglichen, dass wir das gesichert haben. Und für das braucht es schon sehr viel Energie und Einsatz in den nächsten Jahren.
Ihr Vorgänger, der Thierry Burkhardt, ist 4 Jahre im Amt geblieben. Mit welchem Zeithorizont sind Sie angetreten?
Mit keinem. Jetzt schauen wir mal auf die Wahlen 27 an. Das ist sicher ein wichtiger Meilenstein. Und probieren dort abzuschöpfen und dann auf der Erfolgswelle weiterzureiten. Das wäre das Ziel.
Das war majörisch schön, habe ich gelernt, extra für diese Moderation. Alles Gute, Nina Benjamin Müllemann.
Danke vielmals.
Benjamin Müllemann, grazie Fitschun per la visita qui a Pro 50-50.
Grazie Fitsch.
Auch euch danke für das Interesse. Bis zum nächsten Mal im 50-50.
Arrivare, grazie Fitsch.
Der Radio Grischa Talk.